Gibt's einen Ausschlag? Gibt einen Ausschlag. Sehr gut. Unser Podcast, geteilt vereint, in dem es um Dinge zwischen Ost und West und von Ost und West und aus Ost und West geht, geht heute in eine aktuelle Version. Wir sitzen nicht zusammen in Berlin auf gemütlichen oder ungemütlichen Stühlen, sondern wir treffen uns in München und in Berlin und wir reden auch nicht einfach über das Leben über Ost und West, sondern wir reden über das Thema, was uns in unserem Land und weit darüber hinaus gerade ganz besonders beschäftigt, nämlich die Situation in der Ukraine, den Krieg gegen die Ukraine und Lösungsmöglichkeiten und vor allen Dingen Lösungsvorschläge, die uns gerade auf dem Tisch sitzen. Es ist mir gelungen, eine wunderbare Frau und Expertin in diesen Podcast einzuladen, sehr kurzfristig. Vielen Dank, Franziska Davis. Franziska Davis ist eine der großen Expertinnen, die wir in Deutschland haben, die wissen, was in den osteuropäischen Ländern passiert und die vor allen Dingen gut darüber Bescheid weiß, was in der Ukraine gerade los ist, die eine politische Einschätzung geben kann, auch eine historische und vor allen Dingen auch eine gesellschaftliche. Franziska Davis ist die Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, gerade wiedergewählt worden. Und diese Deutsch-Ukrainische Gesellschaft beschäftigt sich natürlich insbesondere mit der Ukraine-Politik Deutschlands, aber eben auch der europäischen und internationalen Ukraine-Politik. Und sie ist im Moment am Leibniz-Zentrum in Potsdam in der zeithistorischen Forschung angestellt und forscht von dort aus über diese Themen. Liebe Franziska Davis, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt habe ich dich vorgestellt. Wir kennen uns schon lange und wir kennen uns eigentlich auch über dieses Thema, weil wir schon seit vielen Jahren beide da engagiert sind. Gibt es irgendwas, was die Hörerinnen und Hörer über mich wissen müssen?
Ja, du gehörst zu den Politikerinnen in Deutschland, die sich für eine Nation, ein Volk einsetzen, das oft vergessen wird, eines der indigenen Völker der Ukraine, die Krimtataren.
Das stimmt. Vielen Dank. Genau, darüber können wir vielleicht nachher auch sprechen, aber wir reden erstmal aktuell. Wir haben ja in den letzten Tagen sehr viele Verhandlungen über einen sogenannten Friedensplan, ich würde sagen einen Unterwerfungsplan in Deutschland geführt. Wir haben gelernt, dass Donald Trump einen Plan vorgelegt hat, der aus dem Russischen übersetzt worden sein muss, weil er einige Übersetzungsworte, einige Vokabeln enthält, die es so im Englischen und auch im Deutschen gar nicht gibt und wo wir uns die ganze Zeit fragen, wer hat diesen Plan eigentlich ausgearbeitet und in wessen Interesse ist er? Wir haben über Herrn Witkow gehört, der Verhandler ist und scheinbar der russischen Seite sehr gute Informationen und Tipps gegeben hat, wie sie doch Donald Trump überzeugen können davon, dass in ihrem Interesse, also im russischen Interesse, verhandelt wird. Wir haben zugleich massive Angriffe jeden Tag und jede Nacht gegen die Ukraine mit Drohnen, mit Gleitbomben, mit Waffen aller Art. Wir haben hybride Angriffe in Deutschland, in Europa, weltweit. Ich würde gern anfangen damit, Franziska, wie schätzt du das ein? Wie ist das Leben, das zivile Leben derzeit in der Ukraine?
Ja, es ist eben von diesen permanenten Angriffen, Raketenangriffen, Drohnenangriffen geprägt. Natürlich auch von dem, nicht nur die Menschen, die davon direkt betroffen sind, leiden darunter, sondern es sind ja auch die Nachrichten. Ja? Also wir in Deutschland können uns viel leichter sozusagen mal ausklinken und mal nicht so viel darüber lesen. Aber wenn es das eigene Land betrifft, wenn man die Schicksale kennt, es wird natürlich viel intensiver berichtet als bei uns, weil ja auch es insgesamt so ist, dass das mediale Interesse an dem Krieg, weil er schon so lange geht, etwas abgenommen hat, wenn man es vergleicht mit der Zeit direkt nach der Vollinvasion. Aber dass eben diese Angriffe unvermindert weitergehen und teilweise in den letzten Wochen die schlimmsten Angriffe überhaupt stattgefunden haben, zum Beispiel auf die Hauptstadt Kiew. Und ja, die und natürlich kommt jetzt hinzu, dass es wieder darum geht, einen Winter zu überstehen. Und gerade weil die Strategie Russlands auch ist, das Leben in der Ukraine unmöglich zu machen, den Menschen einfach durch diesen Dauerterror den Rücken zu brechen, das Rückgrat zu brechen, ist die Situation ja, dramatisch.
Ich war vor ein paar Wochen in Odessa, da war noch, war es noch warm draußen und habe morgens Schülerinnen und Schüler getroffen, die, ja, Abiturientinnen, ja, die total müde waren, weil in der Nacht davor wieder ein Angriff war, sie wieder in den Schutzraum mussten, in den Keller, in die Tiefgarage. Manchmal ist ja auch nicht so richtig ein hübscher Schutzraum, der auch noch beheizt ist, sondern oft sind es eben wirklich Kellerräume oder Garagen oder sowas. Und als wir sie gefragt haben, was sie so vorhaben in der Zukunft, dann war die erste Antwort: Wir wollen was lernen, wir wollen was machen, was unserem Land hilft. Und das ist nicht irgendwie, du bist mit 16, 17 auf TikTok und bist bei einem Trend oder du hast irgendwie zu Hause ein Plakat von einer Musikerin hängen, die du anhimmelst oder sowas, sondern es ist schon ein ganz anderes Leben auch. Und aktuell sind in Odessa ja mehrere tausend, 10.000 Haushalte ohne Strom, ohne
Ja,
Heizung,
genau.
oft ohne Wasser. Das ist ja irgendwie auch ne, viele Plattenbauten, wo irgendwie kein Wasser in die oberen Etagen kommt, weil das auch an der Elektrizität hängt. Genau. Du hast gesagt, seit der Vollinvasion. Und weil ich davon ausgehe, dass unseren Podcast nicht nur Expertinnen hören, was meinst du jetzt mit Vollinvasion? Vielleicht kannst du es kurz erklären für alle.
Ja, also wir haben ja im Westen vor allem oft diese Vorstellung, dass der Krieg am 24. Februar 2022 losging, als eben Russland angefangen hat, ja, Richtung Kiew zu marschieren mit Bodentruppen. Aber tatsächlich hat dieser Krieg ja angefangen mit dem Angriff von Russland im Jahr 2014. Ich meine, auch jetzt haben wir in gewisser Weise, obwohl es natürlich absurd ist, also es keine offizielle Kriegserklärung in dem Sinne, das ist ja auch Teil des Zustands des heutigen Russlands. Also es heißt ja, es handele sich um eine militärische Spezialoperation. Das ist die offizielle Sprachregelung im Kreml. Dass es ein offener Krieg ist ganz offensichtlich. Aber 2014 war es ja noch verdeckter, obwohl es auch da schon offensichtlich war. Sie wissen auch schon 2014, dass die reguläre russische Armee ja, einfach in die Ukraine angegriffen hat, mit der Besetzung der Krim, mit der Besetzung von Teilen der Region Luhansk und Donetsk. Und auch was du über die jungen Menschen erzählt hast, die du in Odessa getroffen hast, wenn man das im Blick hat, also der Krieg geht seit 2014, dann gibt es Kinder in der Ukraine, die nie in einem Land gelebt haben, das nicht im Krieg war. Ja, es sind ja auch schon viele Menschen 2014 entweder von der Krim, also wir haben schon kurz, ganz kurz über die Krimtataren gesprochen, gerade die werden als indigenes Volk ja besonders heftig von Russland verfolgt, weil sie eben der lebende Beweis sind, dass diese Lüge, dass die Krim schon immer russisch gewesen sei, eben eine Lüge ist. Aber auch aus den besetzten Regionen von Luhansk und Donetsk sind Menschen schon 2014 geflohen, sehr viele in andere Teile der Ukraine, also als Binnenflüchtlinge, aber durchaus da auch schon. Ich habe neulich erst mit einer Ukrainerin auf einem Podium gesessen, die kurze Zeit 2014 für ein paar Jahre in Berlin gelebt hat und vorher eben in Donetsk.
Und dieses Leben in der Besetzung hat ja unter anderem dazu geführt, dass dann so Pseudo-Abstimmungen gemacht wurden, scheinbare Volksbefragungen nach dem Motto, diese Gebiete wollen ja eigentlich nach Russland, sind eigentlich russisch. Ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass die Geschichte nicht wirklich bekannt ist. Und ich bin ja Ostdeutsche und sage an dieser Stelle den Ostdeutschen immer gerne, die älter sind, also so alt wie ich. Ihr wisst doch, die deutsch-sowjetische Freundschaft war die Freundschaft zu den Völkern der Sowjetunion, also in der Mehrzahl. Und es ging nicht um die russländische Sowjetunion, sondern es ging eben um die Völker der Sowjetunion. Und da gab es schon auch damals eigentlich eine Anerkennung, dass es verschiedene Völker sind. Warum ist es eigentlich so, dass Russland immer so tut, als ob die Ukraine eigentlich zu ihnen gehört?
Das ist ein ganz alter Mythos, wobei ich vielleicht, bevor ich das historisch erkläre, fände ich es auch nochmal wichtig, auch wenn das ein komischer Satz ist aus dem Mund einer Historikerin. Die Geschichte ist hier aber auch nicht für die Bewertung des Angriffs nicht relevant. Also das internationale Völkerrecht orientiert sich aus sehr guten Gründen nicht an Geschichte. Also wenn es sozusagen die Norm wäre oder wenn es akzeptiert würde oder wenn wir in Zukunft ein Europa hätten, in dem es akzeptiert werden würde, dass Grenzen von souveränen Staaten aufgrund von einer bestimmten Interpretation der Geschichte durch wen auch immer gewaltsam verändert wären, dann wäre die europäische Sicherheitsordnung, die uns alle schützt, zerstört. Das muss man schon auch immer im Blick haben. Aber natürlich erkenne ich als Historikerin und viele meiner Kollegen und Kolleginnen erkennen natürlich diese Narrative, weil was Russland jetzt als Legitimation benutzt, um diesen Krieg, der auf die Vernichtung der Ukraine als souveräner Staat, als Nation, als auch Kultur abzielt, ist die Legitimation, ist eigentlich ein Teil Russlands. Und das wiederum ist auch ein Mythos, der eine eigene Geschichte hat und der schon im 19. Jahrhundert entstanden ist. Und zwar als Antwort darauf, dass auch im 19. Jahrhundert, wie in ganz vielen europäischen Ländern und Kulturen, eine moderne ukrainische Nationalbewegung entstanden ist. Also das waren zuerst mal, auch das ist ganz typisch für solche Nationalbewegungen, erstmal waren es ein paar Leute aus dem Adel, die sich angefangen haben, weil sie in der Region verwurzelt waren, sich für ukrainische Geschichte und Kultur zu interessieren, eine Geschichte der Ukraine geschrieben haben und schon auf diese, überhaupt, da ging es noch nicht um staatliche Unabhängigkeit oder sowas. Zu diesem Zeitpunkt waren weite Teile der Ukraine Teil des russischen Zarenreiches, andere Teile waren Teil der Habsburger Monarchie, also die Ukraine. Es gab keinen ukrainischen Staat, wobei man auch vielleicht auch noch mal dazu sagen kann, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch keinen deutschen Staat. Also Staaten entstehen halt erst in diesem Prozess. Das war eben eine Reaktion auf diese ukrainische beginnende Nationalbewegung. Das gibt es nicht. Wir sind eine Nation. Und dann entwickelt sich auch das, was wir bis heute sehen. Wir sind seit Jahrhunderten eine Nation und wir sind immer nur von externen Feinden gegeneinander aufgehetzt worden. Und wer die externen Feinde sind, das wandelt sich immer in diesen historischen Erzählungen. Aber das Muster ist immer dasselbe. Im 19. Jahrhundert war die Erzählung die Polen, weil auch Polen war geteilt zwischen Preußen, dem Russischen Reich und der Habsburger Monarchie. Die Polen haben sich die Ukraine als Nation ausgedacht. Dann waren es nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches, waren es dann die externen Mächte, die Deutschen, die die Ukraine als deutsches Protektorat schaffen wollen. Heute ist es die NATO. Also man erkennt die Muster, die dahinter stecken. Aber eigentlich ist der Kern dieser koloniale Mythos, die Ukraine und Russland seien ein Volk. Und wenn ich noch ganz kurz darf, du hast von der Völkerfreundschaft gesprochen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Mythos der Sowjetunion gewesen, dass es ein Land der Völkerfreundschaft ist. Gleichzeitig ist auch das, und das ist vielleicht für unsere Denkgewohnheiten, weil wir bei Kolonialreichen denken wir an Frankreich und Algerien oder an England und Indien. Wir denken nicht unbedingt an Russland und die Ukraine oder an Russland und Georgien. Aber eigentlich war eben auch die Sowjetunion ein russisches Kolonialreich in dem Sinne, nicht, dass alle Menschen dort, die dort gelebt hätten, Russen und Russinnen gewesen seien, sondern dass es eine Hierarchie gab. Die russische Kultur und Sprache war die privilegierte Sprache, war die Sprache der kommunistischen Partei. Die politische Macht, und das ist vielleicht das Wichtigste, die politische Macht lag in Moskau. Es gab theoretisch in der sowjetischen Verfassung die Regelung, dass jede Sowjetrepublik ein Recht auf Austritt aus der Sowjetunion hatte, aber das war natürlich de facto nicht der Fall. Also als die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklärt hat im August 1991, ist binnen weniger Monate die Sowjetunion zusammengefallen, weil es eben ein Kolonialreich war, das ohne seine Kolonien dann nicht mehr existenzfähig geblieben ist. Und gerade dieser Mythos der Völkerfreundschaft, das ist auch deswegen interessant, weil gerade wenn der immer wichtiger wird in den 30er Jahren als Teil der Beschreibung der Sowjetunion durch die Eliten, ist gleichzeitig diese ganz massiven Repressalien gegen nicht-russische nationale Eliten, eben auch die ukrainischen. Und das deswegen,
Die
wenn man von
Georgischen und so
die
weiter, oder? Ja,
Georgischen, auch die
genau.
Krimtatarischen, also
Ja.
all diese Leute werden als
Man
bourgeoise
konnte keine
Nationalisten
Karriere mehr
erschrieben.
machen, wenn man nicht Russisch
Genau.
gesprochen hat. Und
Genau. Und
genau.
einer der wichtigsten Dichter und Dissidenten der Ukraine, Wassil Stus, der in den 80er Jahren, der sehr, sehr viel seines Lebens in Gulags interniert war, hat geschrieben in seinem Gulag-Tagebuch: Ich bin eigentlich nur Dissident geworden, weil ich darauf bestanden habe, auf Ukrainisch zu schreiben. Also es gab keine politische Selbstbestimmung und selbst, sagen auch Weil teilweise waren ukrainische Dissidenten in der Sowjetunion durchaus, zumindest am Anfang, durchaus
Ja.
noch Sozialisten und haben an das sozialistische Projekt geglaubt. Aber sie haben gesagt, wir wollen keine Russifizierung. Und
Ja.
allein das war politisch genug, um sie aus Sicht Moskaus zu Feinden der Sowjetunion zu machen, sie als Nationalisten zu brandmarken und sie einzusperren, zu verfolgen. Interessanterweise auch eine, und auch das sagt, glaube ich, auch viel aus, wurden sie viel stärker verfolgt als russische Dissidenten, die natürlich auch verfolgt wurden. Aber selbst die russischen Dissidenten, ein berühmter Dissident wie Andrei Sacharow, hat selber geschrieben, in der Ukraine ist es besonders schlimm. Da
Ja.
werden die Menschen besonders schlimm verfolgt.
Das war ein wichtiger historischer Exkurs, weil ganz viele Mythen ja, und Falschinformationen darüber in der Welt sind. Und dafür vielen Dank. Franziska, wenn du dir jetzt diesen Trump-Plan oder diesen Witkow-Plan oder diesen Putin-Plan anguckst und das, was daraus geschehen ist, was ist deine Einschätzung? Taugt das? Auch die deutsche Regierung hat ja gesagt, das ist jetzt eine Grundlage der Verhandlungen. Ich nehme an, dass ich würde sagen, es war vielleicht so eine Art diplomatische Formulierung, weiß ich jetzt nicht, aber wie siehst du das? Wie schaust du da drauf?
Nein, also das ist keine Grundlage. Es ist ein Vorschlag, der ganz massiv an russischen Interessen orientiert ist und an den russischen Zielen. Das muss man auch immer wieder betonen. An den russischen Zielen hat sich nichts geändert. Es geht um die Zerstörung der Ukraine als Staat und Nation. Das ist das eine. Es geht aber auch, darüber haben wir schon gesprochen, auch um es geht um mehr sogar noch. Es geht um die Zerstörung der europäischen Friedensordnung und es geht um das Ziel. Und das wird alles sehr offen erklärt. Da muss man nicht groß ruminterpretieren. Man muss einfach zuhören, was da aus dem Kreml und auch von den russischen Staatsmedien kommt. Es geht auch darum, Russland zu dominieren. Russland sieht sich in einem Krieg mit Europa. Und wenn jetzt in diesem Plan unter anderem steht, die Ukraine wird nicht Teil der NATO, sie darf aber Teil der Europäischen Union werden, dann ist Russland, also wenn dieser Plan so umgesetzt werden würde, was ich für unwahrscheinlich halte, dann wäre Russland ja diesem Ziel ein Stück näher gewesen, weil damit nicht nur die Souveränität der Ukraine praktisch aufgehoben wird, es wird auch die Souveränität der anderen NATO-Staaten, das heißt inklusive Deutschlands und auch anderen Mitgliederstaaten der Europäischen Union praktisch aufgehoben, weil es ist ja nicht die Entscheidung von Washington und Moskau, was die NATO-Staaten entscheiden oder was die Europäische Union entscheiden. Also das ist wirklich von seiner Logik her oder von seinen Grundsätzen her ein Vorschlag, der darauf abzielt, die europäische Friedensordnung zu begraben und eigentlich zu dieser Welt zurückzukehren, die der Kreml gern hätte, dass nämlich Völkerrecht nicht gilt, dass die Souveränität von unabhängigen Staaten nicht gilt, sondern dass das Recht des Stärkeren gilt. Und dass Gewalt ein legitimes Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ziele ist, weil es wäre ja nichts anderes als eine Belohnung der russischen Aggression.
Es wäre eine Belohnung der russischen Aggression und wir müssten davon ausgehen, dass die russische Aggression dann auch irgendwie weitergeht. Und es ist auch so ein bisschen, finde ich, mich erinnert das auch total daran, dass Russland ja lange gedacht hat, na, wir einigen uns einfach mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dann müssen alle anderen das machen. Das ist auch eine falsche Erinnerung, weil das auch ja in der Vergangenheit nicht so war, weil da die Vereinigten Staaten halt wirklich Teil des westlichen Bündnisses waren und nichts gemacht hätten, ohne das abzusprechen. Das sieht ja jetzt anders aus. Glaubst du denn, dass die Ukraine ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten auskommen kann? Ich frage das, weil ich sehr bemerkenswert bedrückend fand, dass Selenskyj gesagt hat, heute ist, als der Plan draußen war, der sogenannte Plan, der Unterwerfungsplan, heute ist ein sehr schwieriger Tag, weil entweder wir verlieren unsere Würde oder unseren wichtigsten Partner.
Also ich bin keine Militärexpertin, ich bin auch keine Amerika-Expertin, aber was Analysten, die sich dort auskennen, sagen, ist, dass vor allem die geheimdienstlichen Informationen, die die Ukraine auch braucht, um ihre Waffen zur Verteidigung effizient einsetzen zu können, dass die Stand jetzt Europa nicht einfach so ersetzen kann. Also insofern wäre der Wegfall der amerikanischen Unterstützung absolut dramatisch für die Ukraine und wo wir hinsichtlich der Partnerschaft oder der transatlantischen Partnerschaft stehen, hat ja dieser Plan ja auch in dem Sinne ganz deutlich gemacht, dass da ja auch die Passage steht, ein Punkt war, es würde dann zu Gesprächen zwischen der NATO und Russland kommen,
Russland.
mit Amerika als Vermittler. Ganz so, als wären die Vereinigten Staaten nicht Teil der NATO. Und ich glaube, da ist dann eigentlich alles, was man wissen muss, drin, über die Einstellung dieser Regierung zur NATO und zur Bündnispflicht der NATO. Und das, was ich wirklich besorgniserregend finde, ist, dass das ja sich abgezeichnet, also was halt, ja, milde formuliert sich abgezeichnet hat. Also, dass wir eine republikanische Partei haben, die sich in eine antidemokratische Richtung entwickelt, die Europa nicht als Partner sieht, dass die Wiederwahl Trumps immer wahrscheinlicher wurde. All das war absehbar und dieses jahrzehntelang währende Muster, dass Amerika letztlich die Sicherheit Europas garantiert, weil im Zweifelsfall eben die NATO und damit Amerika eben dieses Prinzip der Unverletzbarkeit der Grenzen schützt, das ist vorbei offenbar.
Das hat
Und
im
ja.
Ja, das hat im politischen Berlin auch wirklich sehr, sehr viele Menschen sehr erschreckt. Also dieses auf einmal tun die Vereinigten Staaten so, als wären sie in einer Vermittlerrolle. Und wir haben ja über vieles nachgedacht, aber nicht wirklich darüber, was es heißen könnte, wenn die Trump-Regierung faktisch die Gemeinschaft in der NATO wirklich aufgibt. Das war immer so ein Asset, das wird auf jeden Fall bleiben, das wird auf jeden Fall bestehen. Und deswegen hat das schon auch zu was geführt, auch zu Nachdenken geführt. Ich habe den Eindruck, auch in den Vereinigten Staaten hat das zu was geführt. Da ist das auch nicht einfach so hingenommen worden. Und da sind ja auch Leute, die permanent darüber nachdenken. Franziska, die russischen Vermögen, die eingefroren sind, das ist ja ein riesiges Thema. Ne? Da ist Geld da aus den russischen Vermögen, was man eigentlich nutzen könnte und müsste für die Ukraine. Und es geht jetzt schon seit quasi Jahren, dass dieses Geld da immer festliegt und man alle möglichen Begründungen dafür hat. Eine Begründung ist immer, ja, das ist ja für andere Vermögen, die dann bei uns gelagert werden, ein Problem. Dann könnten die auch denken, wir geben die dann irgendjemanden und frei. Würdest du sagen, das wäre ein wirklich relevanter Betrag oder ist es eine symbolische Diskussion, dass man sagt, nee, Leute, das Geld, das muss jetzt auf jeden Fall der Ukraine zur Verfügung gestellt werden? Oder ist es so, dass man sagen kann, doch, das würde schon auch was helfen. Es ist ja.
Ich würde sagen, es ist beides. Also es ist wichtig, tatsächlich einfach als de facto Hilfe für die Ukraine. Es ist aber auch, und das soll man auch nicht unterschätzen, es wäre auch für Russland ein Problem. Also es ist inzwischen immer, und das ist auch nicht ich bin auch wiederum keine Wirtschaftsexpertin, und da sind sich auch selbst die Wirtschaftsexperten, glaube ich, gar nicht einig, wie es eigentlich um die russische Wirtschaft steht. Aber irrelevant ist das alles nicht. Ja? Und von daher würde ich sagen, es ist beides. Es ist sowohl ganz konkrete Hilfe, die oder Unterstützung, die die Ukraine braucht. Es ist aber auch ein Zeichen an Russland. Genauso, und das hast du auch gesagt, wie der ursprüngliche Vorstoß ein Zeichen ist, auch an Russland, dass sich Aggression lohnt. Und natürlich kann man als Historikerin nicht in die Zukunft schauen, aber man weiß schon aus der Geschichte, auch aus der russischen Geschichte, dass also entweder das konsequenzenlos Bleiben von russischer Gewalt hat ja in der Vergangenheit immer noch zu mehr Gewalt geführt. Wir sprechen viel zu wenig in Deutschland über die beiden Tschetschenienkriege in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre, über den Krieg gegen Georgien, über die Schläge in Syrien. Das heißt, also das würde aus meiner Sicht zumindest auf jeden Fall den Angriff auf die NATO-Staaten wahrscheinlicher machen oder auf eine der NATO-Staaten. Also einen direkten, in einem hybriden Krieg befinden wir uns ja im Grunde schon längst. Und insofern finde ich das immer wieder wichtig zu betonen. Also so wichtig es ist zu betonen, was das für die Menschen in der Ukraine bedeutet, aber auch eben zu sagen, es würde auch für uns die Welt viel gefährlicher machen, würde nicht zu einem Ende des Krieges führen.
Warum gibt es eigentlich keinen Waffenstillstand, während scheinbar verhandelt wird?
Ja, das ist halt ja die Frage, wird eigentlich wirklich verhandelt? Ne? Also ich meine, es ist im Grunde genommen, ich meine, auch das, was wir jetzt sehen, gut, es ist ein laufender Prozess. Im Grunde genommen kennen wir das ja fast schon ein bisschen. Ja, also wenn wir jetzt nochmal an Alaska zurückdenken, Russland tritt mit seinen Maximalforderungen an die USA heran. Die Trump hier ist es noch um einiges dramatischer, das gebe ich schon zu, als Alaska, weil wir eben diese ziemlich deutlichen Hinweise darauf haben, dass Russland wirklich direkt beteiligt war an dem Entwurf dieses Plans, beziehungsweise sogar möglicherweise direkt auf Russland zurückgeht. Und vor allem, dass wir mit diesem Sondergesandten jemanden haben, der in einer, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Regierung schon längst gefeuert werden würde. Also wenn er
Ja,
dem
mit Witkopf
Aggressor,
meinst du, ne?
Witkow, ja, wer also sozusagen dem Aggressor Tipps gibt, wie man den amerikanischen Präsidenten am besten manipulieren kann, der würde in einer demokratischen Administration, also nicht meine jetzt demokratisch mit kleinem D, also einer Administration, die an Demokratie glaubt, das hätte früher auch eine republikanische sein können, wäre der ja sofort entlassen worden. Und gleichzeitig, also deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass, und dann ja, dann haben wir also diesen ja, Vorschlag irgendwie orientiert an Moskaus Zielen. Dann wird nochmal mit der Ukraine gesprochen. Die Ukraine macht deutlich, dass sie bestimmte Dinge nicht akzeptieren kann. Dann wird das wieder ein bisschen geändert. Und dann ist es ganz schnell für Moskau völlig unannehmbar, weil Moskau will ja nur seine Maximalziele, weil eben es eigentlich kein Interesse an Frieden hat, sondern eigentlich nur an der Erreichung seines mittelfristigen Ziels, nämlich eben einen Sieg in der Ukraine. Und das Ganze kostet aber Zeit. Es kostet Energie. Und ich glaube nicht, dass es kostet Menschenleben. Und also deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass dann morgen die Frontlinie der Ukraine zusammenbricht oder die russisch-ukrainische Frontlinie und Russland sozusagen durchmarschiert. Aber wenn wir nicht adäquat als Europäer reagieren, wird sozusagen der Katastrophe immer ein Stück näher kommen, weil der Kreml auf Zeit spielt. Das aus sozusagen Ausbluten der Ukraine, das Bröckeln der Allianz, also auch das, ja, die Spaltung Europas, und da haben wir ja mit Ungarn natürlich auch ein wirklich handfestes Problem. Also all das ist auch Teil der Kriegsführung.
Also dieses auf Zeit spielen ist Teil der Kriegsführung, dieses nicht sagen, okay, wir haben jetzt auch sehr viele Soldaten verloren und es wäre eigentlich auch für uns im Interesse, einmal eine Pause zu machen und zu verhandeln, zu Frieden zu kommen. Dieses Interesse kann man ja sagen, das hat Putin offensichtlich in keiner Weise, weil
Nein,
während
nein.
verhandelt wird oder während scheinbar verhandelt wird oder während über diesen Plan geredet wird, diesen Unterwerfungsplan, bombardiert er jeden Tag weiter
Genau,
massiv und man
genau.
hat irgendwie auch das Gefühl, es ist immer mehr und nicht weniger. Also wenn man sich so die Karten anguckt, der Luftangriffe, die gibt's ja, die kann man dann morgens immer abrufen und sieht dann, wie viele Angriffe es gegeben hat, dann ist es einfach total massiv und es ist immer auf zivile Ziele. Und
Genau, ja.
das ist ja das, was diese Zermürbung so ausmacht, ne? Es sind
Ja.
Wohnhäuser, es sind Krankenhäuser, es sind Kindergärten, es ist alles das, was ja alle Orte, an denen Menschen besonders verletzlich sind. Es sterben jeden
Ja.
Tag Menschen und das gehört, glaube ich, dazu, dass er immer weiter macht und versucht, so die westliche Wertegemeinschaft unter Druck zu setzen. Und ich glaube selber, das wird nur zu einer Verhandlungssituation kommen, wenn Putin so weit unter Druck gerät,
Genau,
dass
ja.
er weiß, er kann das nicht gewinnen. Und dazu gehört militärische Unterstützung, ganz klar. Dazu gehören mehr Sanktionen. Da gehört sowas wie diese Vermögen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Aber dazu gehört es eben auch, dass man nicht, wie das mein Ministerpräsident und auch der Sächsische gemacht hat, wir reden ja auch immer so ein bisschen über Ost und West, die sagen, aber später dann nehmen wir wieder Gas, weil das ist so billig, wenn wir das aus Russland bekommen. Und ich meine, den Preis dieses Gases auch für Deutschland zu betrachten, der ist ja gigantisch hoch, ne, wenn man alles das betrachtet, was daraus gefolgt ist. Und das macht mir schon große Sorgen. Und deswegen nochmal so an dich die Frage, wie erlebst du das? Die deutsche Diskussion, die fällt ja auch auseinander, ist ja klar, merkt man. Also es gibt die Russlandfreunde, die ganz rechts außen sitzen, die ja, was hat Alice Weidel diese Woche gesagt? Wir sind diejenigen, die den Kanal offen halten. Damit war jetzt, glaube ich, der Gesprächskanal gemeint, nach Russland und nicht die Pipeline. Aber trotzdem interessant auch, dass diese Vokabel verwendet worden ist. Und es gibt aber eben auch in den demokratischen Parteien, so wie mit Kretschmer und Vogt, Leute, die sagen, das könnten wir doch noch mal. Und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir einen Untersuchungsausschuss zu Nord Stream 2 auch nicht ohne Grund. Wie schätzt du das ein? Ist das sehr kippelig, was die deutsche Debatte angeht, so aus deiner Sicht?
Also es sind weite Teilen auch der demokratischen Parteien, die, das ist zumindest mein Eindruck, also wenn man jetzt mal absieht von den Rändern, also da spielt natürlich auch einfach eine Rolle, dass die AfD einfach ein Feind der Demokratie ist und die Demokratie zerstören will. Und da ist natürlich Russland ein, also das passt zu Russlandfreundlichkeit, das ist völlig klar. Aber selbst bei den demokratischen Parteien habe ich oft den Eindruck, dass sie dass sie die Dimension der Herausforderung von Russland nicht begriffen haben. Ja, also dass sie wirklich immer noch denken, man kann dann irgendwie zurückfinden nach vielleicht irgendwie einem Waffenstillstand oder einem sogenannten eingefrorenen Konflikt zu Business as usual. Und das ist im allerbesten Falle unglaublich naiv. Ja, weil es ist absolut so, wie du gesagt hast, es wird nicht anders gehen als über massiven Druck. Ja, und
Hatten
es,
wir ja nach
und
Minsk schon
auch,
mal, ne, dass man dachte, ach, Minsk ist
ja,
gut, und dann
absolut.
wird
Ich meine,
eingefroren und das Ergebnis war halt der.
und in Minsk kam eben noch hinzu, dass es dem Kreml gelungen ist. Und wenn man so die Quellen von denjenigen, die gibt ja schon ein paar auch Quellen, François Mitterrand hat seine Memoiren ja veröffentlicht, die Passage habe ich gelesen, dass es dort auch gelungen ist, diese Lüge, muss man sagen, zu legitimieren international, dass Russland Vertragspartner ist und nicht Entschuldigung, dass Russland Verhandlungspartner ist, Vermittler ist und nicht Aggressor, nicht beteiligte Kriegspartei. Das waren die sogenannten Separatisten, obwohl wir damals schon wussten, dass das im Grunde dass die ihre Befehle aus Moskau empfangen haben, zu großen Teilen auch russische Staatsbürger waren. Also Russland war natürlich Kriegspartei. Und ja, dass es das jetzt ist, das müsste inzwischen jeder begriffen haben. Und auch wenn man, wie gesagt, ich finde es immer schwierig, als Historikerin Prognosen für die Zukunft zu machen, aber der Kern dieses Angriffskrieges ist, dass es Russland nicht gelungen hat, nach Jahrhunderten und Jahrhunderten von einer Existenz als Imperium sich davon zu verabschieden. Ja? Und Russland kann nur ein normales demokratisches Land werden, wenn es sich davon verabschiedet, dass es ein Imperium sein muss. Das wissen wir sozusagen historisch. Ja, es muss, man, müssen, muss man erst, wenn die Gesellschaft sich damit abfindet, kein Imperium mehr zu sein, ist dieser Abschied vom Imperium sozusagen möglich. Und im Falle von Russlands macht es dann auch die neoimperiale Gewalt unwahrscheinlicher. Und das ist ja das, was sich durchzieht gegen Tschetschenien, gegen Georgien, gegen die Ukraine. Und das wird zumindest wahrscheinlicher durch eine Niederlage in der Ukraine. Dieser neoimperiale Krieg muss mit einer Niederlage enden, damit es zumindest ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass Russland sich von dieser imperialen Identität verabschiedet. Und wenn wir aber im Gegenteil sozusagen diese Politik der Appeasement machen und sagen, es reicht uns sozusagen schon ein Waffenstillstand, den Russland dann genau wie die Waffenstillstände nach Minsk höchstwahrscheinlich nutzen wird, um neu aufzurüsten und oder ja, sich wieder sozusagen zu erholen und dann wieder Richtung Kiew zu marschieren. All das wird das Gegenteil bewirken. Ne? Dann wird dann hat der Kreml einen Erfolg mit diesem neoimperialen Krieg und das wird sich dann weiter radikalisieren. Putin hat gesagt vor einigen Jahren, Russland hat keine Grenzen. Seine Lieblingszaren sind Peter der Erste und Katharina die Zweite. Und da gehörten nicht nur Teile der Ukraine zum Russischen Reich, sondern auch Teile des Baltikums, das Baltikum, Teile Polens. Also das sollte uns sehr beunruhigen.
Genau. Und darüber haben wir heute nicht gesprochen. Werden wir auch nicht. Ich würde dich gerne als Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Gesellschaft noch eine Sache fragen. Glaubst du, dass mehr Menschen aus der Ukraine jetzt in diesem krassen Winter nach Europa, nach Deutschland kommen werden, weil es einfach nicht auszuhalten ist? Was sagen deine Erfahrungen, deine Kontakte in die Ukraine? Meine
Also es
Sorge ist so ein
ist.
bisschen, ich erkläre das mal, meine Sorge ist so ein bisschen, über Migration reden wir in Deutschland gerade so nach dem Motto, wir machen die Grenzen zu und es werden dann weniger und super. Und gleichzeitig kann es jedenfalls passieren, dass Menschen das nicht mehr aushalten und sagen, jedenfalls für eine Zeit, muss ich irgendwo anders hingehen, ich habe kleine Kinder oder meine Wohnung ist jetzt komplett zerdeppert, ich habe auch keinen Ausweg mehr oder. Hast du da eine Einschätzung dazu?
Ich kann das schwer prognostizieren. Also es gibt auch immer noch sehr, sehr viel Widerstandswillen. Aber natürlich ist so eine Gesellschaft nach so vielen Jahren Krieg und diesem Bombenterror auch müde. Und ich glaube gerade, was du gesagt hast, also gerade Menschen mit Kindern, da halte ich das schon für durchaus denkbar. Ja? Also dass man, wenn es kalt ist, wenn es keine Elektrizität gibt und man hat
Manchmal
kleine
über 20
Kinder,
Stunden nicht zur Zeit, ne?
ja, dann würde ich mir als Mutter, ich habe auch einen kleinen Sohn, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich nicht zumindest für eine Zeit lang mein Land dann doch verlasse, obwohl ich natürlich eigentlich da bleiben möchte.
Und Patriotin bin und die Freunde da habe und
Genau,
so weiter, ja.
ja.
Es gäbe ja eine einfache Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Das wäre, wenn Russland den Krieg beendet. Das sehen wir gerade nicht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht dir in der Debatte, in der Politik, in dem, was wir mit der Ukraine erleben, seit der großen Invasion, das dir Hoffnung macht?
Da spreche ich jetzt wirklich weniger als in der Rolle der Expertin, weil das ist auch so Dinge, die einfach ich so selber konsumiere in den Medien. Aber ich finde diese gezielten Angriffe der Ukraine auf die Infrastruktur, also die Infrastruktur von Ölraffinerien und so weiter, die ja für diesen Krieg zentral sind, durchaus beeindruckend. Und auch durchaus auch strategisch klug. Also wirklich auf die ja, Infrastruktur zu zielen, die diesen Krieg überhaupt ja, am Laufen halten können. Ich finde es immer schwer, über Optimismus und so zu sprechen, weil dass man einfach weiß, wie hoch die Kosten sind. Aber gleichzeitig erlebe ich schon und bin ich nie sozusagen weiter östlich als Kiew gewesen seit der Vollinvasion. Aber ich erlebe schon nach wie vor die ukrainische Gesellschaft als auch trotz allem sehr, sehr innovativ. Und ich sehe natürlich auch, ich meine, da kann man sich fragen, was sagt das wiederum über unsere Gesellschaft aus, dass wir große Teile der deutschen Gesellschaft die Ukraine sozusagen erst als interessantes Land Europas entdeckt haben, nachdem so viele Menschen angefangen haben für ihr Land oder anfangen mussten für ihr Land zu kämpfen und viele davon auch gestorben sind. Aber es gibt wirklich einen nee, un nicht unerheblichen Teil der deutschen Zivilgesellschaft, die sehr engagiert sind, die enge Kontakte inzwischen haben in allen möglichen Bereichen
Wir
in die
kennen
Ukraine.
Literatur und
Und
Musik inzwischen.
genau, man kennt immer mehr ukrainische Literatur, Musik. Es gibt immer mehr Freundschaften, Bekanntschaften, deutsche Hilfs- oder es sind nicht immer nur Hilfsvereine, das finde ich auch wichtig zu sagen, aber einfach Kontakte zwischen ja, zwischen der Ukraine und Deutschland. Und was ich auch sozusagen historisch interessant finde, ist, dass viele, das sind ja so eher so, ne, die Leute, mit denen ich spreche, dass als wir den Reaktorunglück von Tschernobyl hatten in den 1980er Jahren, war es schon auch oft noch, auch in der deutschen Zivilgesellschaft so wichtig, dass das war damals, war es schon auch oft noch so diese etwas, ja, diese bisschen so diese Geste von oben, wir helfen euch Menschen da in der Sowjetunion. Und jetzt erlebe ich ganz oft, dass Deutsche zu mir sagen, ich finde es eine total spannende Gesellschaft und so resilient und so innovativ und so anpackend. Also dass es auf dieser Ebene auch viel öfter eine Partnerschaft oder eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist.
Absolut. Und ich erlebe auch viele Leute, die sagen, und dann wollen wir auf jeden Fall da mal hinfahren nach dem Krieg. Also dieser Gedanke, ich habe dir von Odessa erzählt, ne, und ich denke immer, ich möchte einmal ans Meer und schwimmen gehen, so richtig. Und ich war in der ganzen Reihe von kleineren Orten, also auch nicht nur in Kiew oder so, und habe gemerkt, überall, es gibt schon diesen großen, auch unbändigen Patriotismus im Sinne von, das ist unser Land, wir sind stolz darauf, das ist unsere Sprache, es geht um unsere Freiheit, bis hin zu, wir wollen nicht, dass Korruption in diesem Land herrscht, ja, und es ist ja irgendwie aus der Ukraine heraus aufgeklärt worden und aus der Ukraine heraus sagt die Zivilgesellschaft und auch die Regierenden müssen das sagen, wir wollen nicht, dass das in unserem Land State of the Art ist. Also es gibt schon einen großen Stolz und den Wunsch, nicht nur demokratisch selbst zu agieren, sondern eben zu den demokratischen Ländern dieser Welt zu gehören. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also egal, ob man mit jungen Leuten redet oder inzwischen mit Alten, die ja, zum Teil noch aufgewachsen sind und gar keine ukrainische Sprache konnten. Und inzwischen haben die 80-Jährigen gelernt, ukrainisch zu sprechen, weil sie keinen Bock mehr darauf haben, sich Russisch verständigen zu müssen, weil sie sagen, das ist die Sprache des Aggressors und das wollen wir nicht. Und von daher.
Ja, ich glaube, man muss auch als Deutsche sehen wir das oft nicht so, weil wir auch für Ukraine für uns so ein langer blinder Fleck einfach war. Aber wenn man also die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehung länger kennt, das ist ja ein wiederkehrendes Motiv. Es ist ja nicht das erste Mal. Wir haben schon über die 30er Jahre gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland versucht, ukrainische Sprache und Kultur zu unterdrücken, sogar auszulöschen wie heute. Es gab schon ein Verbot, das wurde dann damals die kleinrussische Sprache genannt, von damals St. Petersburg als Hauptstadt des Zarenreiches im Jahr 1863. Das heißt, es gibt immer dieses viele, also das ist was, das man immer wieder hört in der Ukraine, sagt, das ist doch eine alte Geschichte. Das hat Russland doch immer wieder versucht. Und jetzt muss es endlich mal geklärt werden. Ja,
Und
jetzt
mal
muss es
Schluss machen.
endlich mal für die, vielleicht nicht für meine Generation, weil ich bin schon durch den Krieg traumatisiert. Ich habe schon viel verloren. Manche kämpfen seit 2014 gegen Russland. Aber für die nächste Generation muss es geklärt sein, weil sonst wird es wieder passieren. Und ich glaube, das ist so eine. Ja, so ein Aspekt der Geschichte, der für westliche Gesellschaften oft nicht so sichtbar ist oder auf den ersten Blick erkennbar, aber der in der Ukraine sehr, sehr stark ist.
Liebe Franziska Davis, ganz vielen Dank für diese Aufklärungsstunde, diese historische Stunde, die sehr viel zu tun hat mit dem, was wir heute erleben im Krieg gegen die Ukraine in Europa. Das muss man vielleicht einmal noch sagen, das ist für uns schon ganz selbstverständlich, aber ja, es ist in Europa Krieg und deswegen geht es uns was an, deswegen geht es uns sehr viel an. Und ich habe sehr viel gelernt heute nochmal von dir und danke sehr dafür, weil ich glaube, dass die Einordnung, die historische wie die gegenwärtige Einordnung, uns auch immer hilft zu verstehen, was es bedeutet, für einen echten und nachhaltigen Frieden sorgen zu wollen. Und dass der nicht mit einem Diktatfrieden zu machen ist, dass der nicht zu machen ist, indem man davon redet, dass beide Seiten irgendwie nachgeben müssen, indem man davon redet, dass man doch auch sich in Putin mal hineinversetzen muss. Ich bin wirklich dafür, dass man Gespräche führt, aber man muss sie halt mit jemandem führen, der Gespräche führen will und nicht mit jemandem, der diktieren will. Und deswegen ist die Stärke der Europäer an dieser Front, die Stärke für die Ukraine so, so sehr relevant. Ich sage vielen Dank für den Podcast, für unser Gespräch. Ganz vielen Dank auch für deine Arbeit. Und was wir auf jeden Fall tun, wir werden die deutsch-ukrainische Gesellschaft da unten verlinken.
Oh,
Und
sehr gerne, ja.
ein toller Kreis von Menschen, bei dem man Mitglied werden kann, die man unterstützen kann und ja, wo Expertinnen und Experten sitzen, aber wo auch ganz viel kulturelle Kompetenz dabei ist und wo man was lernen kann, aber sich auch einbringen kann.
Ganz
Vielen, vielen
genau.
Dank, liebe
Ja,
Franziska.
danke, danke dir für die Einladung.
Ade.